MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. In den nächsten Tagen herrscht Ausnahmezustand in München. Die Münchner Sicherheitskonferenz tagt wieder im Bayerischen Hof. Hochrangige Politiker und Staatsvertreter debattieren da über aktuelle Themen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch die Kirchen und kirchliche Organisationen haben parallel ein Programm dazu entwickelt. Meine Kollegin Katharina Sichler von unserem Newsdesk, die weiß mehr dazu. Katharina, was steht denn von kirchlicher Seite an?
Ja, also erstmal die Teilnehmer, die reisen ja aus aller Welt an und viele natürlich auch mit dem Flieger. Da kommen sie quasi an dem ersten Angebot schon vorbei und zwar in der Christophoruskapelle am Münchner Flughafen wird während der ganzen Tage, also Freitag bis Sonntag, ein Friedenslicht brennen.
Ein Zeichen, um was es in den Tagen dann auch gehen soll. Und es bleibt seitens der Kirche auch nicht nur bei Zeichen wie dem brennenden Licht, sondern es gibt auch konkrete Angebote. Was denn da?
Ja, ganz genau. Also es gibt verschiedene Gebetsangebote. Also zum Beispiel am 14. Februar um 19 Uhr gibt es ein ökumenisches Friedensgebet in der Heilig-Geist-Kirche. Die ist direkt neben dem Viktualienmarkt. Dieses steht unter dem Titel Hoffnungsvolk. Und in der Bürgersaalkirche gibt es am Samstag Gebetsimpulse von 13 bis 18 Uhr und die werden gestaltet von Pfarrgemeinden, Organisationen und Gemeinschaften. Die beginnen jeweils zur vollen Stunde. Ja, und am Sonntag treffen sich dann Christen, Juden, Buddhisten, Muslime und Bahai auf Initiative der internationalen Friedensbewegung Pax Christi um 18.30 Uhr zu einem Friedensgebet und zwar in St. Bonifaz.
Also jeden Tag eine Möglichkeit, um für Frieden zu bitten, aber es wird auch fachlich. Parallel zu den Tagen gibt es nämlich ein Symposium, es heißt Security in Europe, Religious Dimensions of War and Moral Responsibility for Peace.
Genau, langer Titel und dabei geht es um die religiösen Faktoren im Ukraine-Krieg. Da sein wird auch Kardinal Reinhard Marx. Der wird im Rahmen des Symposiums am 13. Februar um 11.15 Uhr Podiumsteilnehmer eines Panels sein. Und in dem wird es um die Verantwortung der Kirchen gehen beim Thema Krieg und Frieden. Das Symposium ist übrigens eine Kooperation der LMU, der Ukrainisch-Katholischen Universität und der Universität Notre Dame. Und unterstützt wird es von der Erzdiözese München und Freising sowie dem Hilfswerk Renovabis.
Und bei allen diesen Veranstaltungen kommt man sicher leichter rein als bei der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof. Danke, Katharina, für den Überblick. Morgen beginnt sie die Münchner SECO, die Sicherheitskonferenz. Und parallel dazu finden viele Veranstaltungen von Kirchen und kirchlichen Organisationen zum Thema Frieden statt. Am Montag hat sich meine Kollegin Brigitte Strauß auf den Weg gemacht auf die Philippinen. Nach Manila ist sie geflogen, zusammen mit einer Delegation von Missio München. Dort besucht die Gruppe einige Projekte, in denen es um Menschenrechte geht. Und ich habe sie jetzt am Telefon. Brigitte, wie ist denn Manila?
Groß vor allem und schön warm übrigens und sonnig. So etwa 28 Grad dürfte es heute gehabt haben. Und laut ist die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt gerade hier die Motorräder im Hintergrund hört. Also hier ist nie Ruhe und sehr bunt und ein totaler Kontrast von Arm und Reich. Einerseits gibt's die schicken Hochhäuser, die Yachten, die in der Manila Bay so um die Wette glitzern. Und auf der anderen Seite gibt's immer wieder Menschen, die sich irgendwo einen Schlafplatz zusammengebastelt haben und Wasser oder Bananen an die Autofahrer verkaufen zum Beispiel. Also so richtig direkt nebeneinander.
Ein erstes Projekt habt ihr auch schon besucht. Was war denn das?
Wir sind in das Viertel Payatas gefahren. Das ist ein Viertel, in dem es den höchsten Müllberg der Stadt gibt. Viele Menschen leben hier vom Müll, aber auch auf dem Müll. Also sie sortieren Dinge aus, die sie weiterverkaufen können. Zum Beispiel Plastikflaschen, die bringen ein bisschen Geld oder Papier. Und mitten zwischen riesen Müllsäcken sieht man dann so kleine Verschläge, in denen Menschen schlafen. Aber es gibt auch kleine Häuser, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr arm. Und das ist das Viertel, in dem die Pfarrei liegt, in der wir heute waren.
Was genau wird denn in diesem Projekt gemacht?
Ja, ich hatte ja schon am Montag erzählt, was es mit diesen extrajudicial killings auf sich hat oder auf Deutsch außergerichtlichen Tötungen. Unter dem früheren Präsidenten Duterte wurden ja mehr als 20.000 Menschen ermordet, die im Verdacht standen, irgendwas mit Drogen zu tun zu haben. Ohne Gerichtsverfahren, nicht unbedingt von der Polizei, aber auf jeden Fall mit Rückendeckung der Regierung. Und eine Gruppe von Müttern und Ehefrauen von solchen Mordopfern trifft sich hier regelmäßig. Seit 2016 schon. Damals war nämlich der Höhepunkt dieses Kriegs gegen Drogen.
Und wie muss man sich dieses Treffen vorstellen?
Ja, das war schon eine komische Situation für uns. Wir wussten ja, dass diese Frauen eine absolut traumatische Erfahrung gemacht haben. Und dann saßen wir da in diesem Saal über der Kirche in einem Kreis zusammen. Und mein erster Eindruck war, dass diese Frauen sehr freundlich und sehr vertraut miteinander umgehen. Vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig. Und sie haben sehr selbstbewusst gewirkt. Ja, und dann haben wir vorsichtig angefangen zu fragen, weil man will ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Also erstmal kam dann die Frage, wie die Frauen denn erfahren haben, dass es hier Hilfe für sie gibt. Und Rhoda hat als Erste geantwortet. Die hat erzählt, wie ihr damals jemand von diesem Projekt erzählt hat und dass sie zuerst gar nicht hingehen wollte. Dann ist sie doch hingegangen und hat festgestellt, dass sie hier Frauen trifft, die das Gleiche erlebt haben wie sie. Die genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Nachbarschaft nicht mehr mit einem redet, weil es wird ja schon irgendwas dran gewesen sein. Und wie die Kinder gemobbt und gemieden werden. Und als sie das erzählt, versagt zwischendurch auch schon mal kurz die Stimme. Und dann erzählen einige andere Frauen ihre Geschichten. Zum Beispiel Anna, die ist jetzt 30. Damals war sie 21. Ihr Mann war 22 Jahre alt. Sie hatten ein 3 Jahre altes Kind. Und eines Tages sind rund 20 Männer in schusssicheren Westen in das Viertel gekommen. Die haben vorgegeben, von der Polizei zu sein. Die sind dann auch in das Elternhaus ihres Mannes eingedrungen, wo ihr Mann gerade alleine daheim war. Und sie haben ihn erschossen und 15 andere aus der Nachbarschaft festgenommen. Es wurden allerdings alle in Krankenwagen gelegt und weggefahren. Und dann hat Anna von dieser Schießerei gehört und von den Festnahmen und sie hat gefragt, wo ihr Mann ist. Und dann hat man ihr gesagt, der ist im Krankenhaus. Und erst im Krankenhaus hat sie dann erfahren, dass er der Einzige war, den sie tatsächlich auch umgebracht haben. Und während sie das so erzählt, wischt sie sich dann eine Träne aus den Augen und man sieht so richtig, wie die Bilder von damals ganz offensichtlich wieder vor ihren Augen ablaufen. Und alle anderen hören ganz still und aufmerksam zu und leiden mit ihr. Auch die anderen Frauen, die diese Geschichte wahrscheinlich schon ganz oft gehört haben. Und dann erzählen noch andere Frauen ihre Geschichten. Und ich habe dann Anna beobachtet, die sich so ein bisschen zur Seite gedreht hat und noch weiter ihren Gedanken nachgehangen hat. Aber ich war total beeindruckt, wie würdevoll und stark sie trotz allem dabei gewirkt hat.
Wow, da zieht es einem ja wirklich alles zusammen. Du hast gerade schon gesagt, die Frauen konnten sich gegenseitig trösten, weil sie ja alle dieselbe Geschichte erlebt haben oder eine ähnliche. Wie wird diesen Frauen denn in diesem Projekt noch geholfen?
Indem sie zum Beispiel Taschen nähen. Ich habe mir auch gleich 2 Stück gekauft, total schön. Aber der Hintergrund ist natürlich ein ernster. Wenn der Mann tot ist, dann steht die Frau mit den Kindern alleine da und muss sie irgendwie ernähren. Deshalb hat die Pfarrei Nähmaschinen angeschafft und viele der Frauen nähen jetzt dort diese Taschen und verkaufen sie, damit sie etwas Geld verdienen, um ihre Kinder ernähren zu können. Und übrigens, wenn sie gerade nichts zu essen haben, bekommen sie dort auch einen Beutel Reis mit nach Hause. Aber das ist auch noch nicht alles. Die Schulgebühren für die Kinder werden auch bezahlt. Und sie haben uns jetzt total stolz erzählt, dass die Kinder total fleißig sind. Einige jetzt aufs College gehen. Eine hat sogar irgendeinen Preis gewonnen. Und auf jeden Fall können diese Kinder einmal einen guten Beruf ergreifen. Die sind also so richtig aufgefangen worden dort in dieser Pfarrei und zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden. Tolle Frauen, vor denen ich echt nur meinen Hut ziehen kann.
Respekt. Morgen geht es weiter und ihr bleibt an diesem Thema noch ein bisschen dran, oder?
Ja, morgen werden wir einige dieser Frauen zu Hause besuchen und sehen, wie sie leben.
Und du wirst uns wieder berichten, was du erlebt hast. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin alles Gute und bis morgen.
Ja, bis morgen. Und gespannt bin ich auch schon.
Meine Kollegin Brigitte Strauß, die ist mit einer Delegation von Missio München in Manila auf den Philippinen und besucht dort Projekte, die das Hilfswerk unterstützt. Psychomotorik, das hat jeder, der Kinder hat, vielleicht schon einmal gehört. Irgendwas mit Bewegung hat das zu tun, aber was das genau ist, darum geht es diese Woche bei meiner Kollegin Steffi Schmidt im Kita-Radio. Steffi, Bewegung ist bei Psychomotorik schon mal das richtige Stichwort, oder?
Auf jeden Fall. Die Psychomotorik kommt aus dem Bereich der Förderung, sprich damit sollen Kinder mit Förderbedarf in der Psyche und Motorik gestärkt werden. Aber man kann sie auch sehr gut präventiv einsetzen, so Pädagogin Carina Neumann.
Wo eben ja letztendlich Kinder durch unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten, Bewegungsbaustellen, durch die Bewegung auch schon auf das eigene Selbstkonzept am besten positiven Einfluss nehmen. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich die Psychomotorik nicht nur für Kinder ist, sondern auch für alle Menschen geeignet. Auch zum Beispiel bei älteren Menschen passiert Psychomotorik auch in Altersheimen zum Beispiel.
Bewegungsbaustellen, die kenne ich jetzt auch vom Kinderturnen mit meinem Sohn, aber Psychomotorik ist schon nochmal was anderes, oder?
Also das kann man jetzt gar nicht so allgemein sagen. Im Idealfall macht ihr nämlich in eurem Kinderturnen auch ganz, ganz viel aus der Psychomotorik. Denn es geht ja darum, dass Kinder durch positive Erfahrungen lernen. Also, dass sie bestärkt werden, dass sie sehen, dass sie schon ganz viele Dinge können.
Aber braucht der, der Psychomotorik anbietet, eine spezielle Ausbildung oder so?
Ja, wenn man sich wirklich Psychomotoriker nennen möchte oder darf, dann hat man eine sehr lange, sehr umfassende Ausbildung hinter sich. Das ist natürlich toll und ja auch absolut notwendig, wenn man eben Kinder mit Förderbedarf begleitet. Aber natürlich kann man auch ohne die Ausbildung psychomotorische Elemente beim Turnen in der Kita oder beim Kinderturnen einbauen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du das bei deinem Sohn genauso machst. Denn vermutlich geht es dir ja nicht darum, dass er möglichst bald Spitzensportler wird, sondern dass ihr gemeinsam Spaß habt.
Absolut, ja klar. Es geht ums Spaß haben und darum auch Erfolg zu haben, wenn man was ausprobiert. Das macht man ja in dem Alter irgendwie alles noch meist zum ersten Mal, wenn man irgendwo runterhüpft oder auf irgendetwas balanciert oder so. Also da geht es natürlich um Erfolgserlebnis, aber braucht man dann wirklich, um Psychomotorik anzubieten, eine besondere Ausstattung oder besonderes Material?
Nein, und genau das ist das Schöne daran. Erstmal braucht man für Psychomotorik gar nicht viel, erklärt Pädagogin Carina Neumann.
Genau, also eigentlich kann ich für die Psychomotorik alles verwenden, also von Kleinmaterialien wie Schwämmchen, Bälle bis hin zu, ja, Turnmatten, Kästen, wie schon gesagt, auch Bänken, Seilen und so weiter oder auch Stangen. Es gibt aber natürlich auch spezielles Psychomotorikmaterial. Da kennt man eventuell auch das Pedalo, was ja so zwei Bretter an ja verschiedenen Rollen ist, was dann eben, wo man sich so auf und ab bewegen kann, oder aber auch zum Beispiel das Rollbrett, das eigentlich in den meisten Kitas auch ja vorhanden ist, was eben da auch noch mal speziell eingesetzt wird.
Klingt auf alle Fälle nach ganz viel Spaß. Mehr zu Psychomotorik gibt's diese Woche im Kita-Radio hier bei uns im MKR heute Abend um 19 Uhr nach dem Gottesdienst und als Podcast auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wie die Zeit vergeht, das ist schon echt Wahnsinn. Die Woche ist schon fast wieder vorbei. Eigentlich ganz schön, denn dann können wir jetzt mal überlegen, was man am Wochenende gern unternehmen könnte. Mein Kollege Willi Witte hat da schon ein paar Tipps für Sie zusammengesammelt.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Das kommende Wochenende steht im Erzbistum ganz unter dem Zeichen der Paare und Liebenden. In Putzbrunn feiern evangelische und katholische Kirche am Freitagabend gemeinsam die Liebe. Im ökumenischen Wortgottesdienst mit Paarsegnung im ökumenischen Kirchenzentrum. Ebenfalls um 19 Uhr fängt der Gottesdienst für Liebende in der Andreaskirche in der Münchner Isarvorstadt an. Im Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg feiern Paare, Verwitwete und Alleinlebende einen Segensgottesdienst in der Friedhofskirche Heilige Maria in Beuerberg und treffen sich dann im Pfarrsaal. Also ökumenischer Segnungsgottesdienst in Putzbrunn, Gottesdienst für Liebende in der Isarvorstadt und Gottesdienst für Paare und Alleinstehende in Beuerberg. Alle beginnen am Freitagabend um 19 Uhr. Mehr Infos unter erzbistum-münchen.de. Den größten Teil ihrer Geschichte kam die Menschheit ohne Krieg aus. Er liegt den Menschen nicht in den Genen und lässt sich also vermeiden. Das ist die gute Botschaft des Buches »Die Evolution der Gewalt«. Harald Meller ist einer der Autoren und stellt es am Freitagabend in der Evangelischen Stadtakademie vor.
Keiner will Krieg, nicht? Und jeder muss dazu gebracht werden im Namen von Vaterland, Patriotismus und Ähnlichem. Und das ist etwas, was eigentlich jedem klar ist. Keiner würde fremde Leute einfach ermorden, außer er ist Psychopath. Manchmal sind leider Psychopathen Staatenlenker.
Krieg und Gewalt liegen nicht in der Natur des Menschen. Das sollen die Forschungen Mellers zeigen. Die Buchvorstellung beginnt am Freitagabend um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie in der Herzog-Wilhelm-Straße. Eintritt 9 Euro. Mehr Infos unter michaelsbund.de. Am Sonntagnachmittag startet um 16 Uhr im Kirchenzentrum Frieden Christi das Mitmachkonzert Kikolino und Kikilina reisen durch die Welt der Oper. Das Konzert ist für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Durch die bunte Welt der Oper führen die Kleinen die Sopranistin Lydia Teuscher und Anne Schätz am Klavier. Sonntag, 16 Uhr, im Kirchenzentrum Frieden Christi. Die Konzertreihe Musik im Olympischen Dorf gibt es übrigens schon seit 50 Jahren. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.